Einen wunderschönen guten Morgen. Ist das hoch hier? Seht ihr mich noch? Ich will das mal ein bisschen tiefer machen. Und das muss jetzt sein. So. Ja. Ja. So ist, glaube ich, besser. So ist hier besser. Einen wunderschönen guten Morgen. Gut seht ihr aus. Ich habe lange nicht hier gestanden, also 4 Wochen im Grunde. Ich melde mich zurück aus meinem sehr erholsamen Urlaub. Ich hoffe, eure letzten Wochen waren auch erholsam, warm. Ihr habt sie irgendwie genießen können. Und ich fange mal so in meine Predigt. Ich fange mal so an mit meiner Predigt. Ich habe manchmal ist es ja so, wenn man bei seinen Eltern ist, meine Eltern sind ja noch in meinem Elternhaus logischerweise, da gehe ich manchmal auf den Dachboden, auch in mein altes Kinderzimmer und so, und ich finde das total interessant, immer wieder aufs Neue, wenn man so in alte Sachen eintaucht, so auf dem Dachboden bei uns alte Kisten, alte Schuhkartons und Schulhefte aus der Schulzeit und so weiter. Und da gibt's auch eine Kiste, da sind Tagebücher drin, und zwar die von meiner Schwester vor allem. Das ist auch mal ganz interessant, was die damals so erlebt hat. Aber ich war damals auch nicht so der Tagebuchschreiber, wobei ich glaube, dass das ein Irrtum ist, wenn das nur Frauensache ist oder so. Also ich auf keinen Fall. Ich habe aber damals, das war so mein Tick, ich habe viel über Briefe gemacht. Also ich habe viele Briefe geschrieben. Ich hatte viele Brieffreundschaften, vor allem mit Mädchen damals in meinem Teenie-Alter. Und das ist auch immer charmant, wenn man dann nochmal so... Bei mir ist es ja jetzt auch schon 4, 5 Jahre her, wenn man sich so seine Teenie-Briefe von damals nochmal durchliest, dann ist das zum einen Nostalgie und irgendwie war auch eine unkompliziertere Zeit manchmal. Aber dann auch, meine Güte, da hast du auch ganz schön einen rausgelassen, was du da aufgetragen hast und vorgetragen hast und wie... Also richtige Liebesbriefe sind da, also richtige schmalzige Liebesbriefe sind da auch bei. Und da habe ich mich hier und da doch mal ein bisschen erschrocken. Oh Mann, was hättest du noch ein paar Umdrehungen weniger machen können. So, und in dieser Kiste, da bin ich auch auf ein altes Tagebuch gestoßen, auf ein viel älteres Tagebuch. Habe ich gar nicht gewusst, dass meine Eltern sowas haben. Tagebuch aus dem Jahr 33 nach Christus. Ich hatte bisher immer gedacht, dass der Buchdruck im Mittelalter erfunden wurde, aber irgendwie habe ich da dieses Buch gefunden. Live-Zeugnisse aus dem Jahr 33 nach Christus. Und so denn, also ein Tagebucheintrag aus dem Jahr 33 nach Christus. Israel, es ist heiß, ca. 40 Grad. Die Luft so stickig, dass es schwer fällt zu atmen. Der Sand so trocken, dass ein kleiner Windstoß reicht, um ihn aufzuwirbeln. Vor uns liegt Jerusalem. Der Weg ist schwer. Es geht bergauf. Ich bin schon öfter in Jerusalem gewesen, mit den anderen Jüngern und mit Jesus. Und schon seit gut 2 Jahren ziehen wir nun schon mit diesem Jesus umher. Ich erinnere mich noch an den Tag, als ich Jesus zum ersten Mal sah. Folgt mir nach, hatte er damals zu mir und meinem Bruder Johannes gesagt. Ich weiß gar nicht warum, aber wir gingen ihm einfach hinterher. Er hatte uns überzeugt. Unsere Nachbarn erklärten uns für völlig verrückt. Aber irgendwie spürte ich, dass dieser Jesus es ernst meint. Sein Auftreten, seine Stimme, seine Worte, er war so anders. Ich vertraute ihm und ging mit ihm mit. Und dann sah ich tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten, ich weiß, es klingt wirklich merkwürdig, aber ich sah Wunder, wirkliche Wunder. Mein Bruder Johannes und ich schauten uns dann immer an, völlig fassungslos und konnten nur staunen. Er gab Tausenden zu essen, er heilte Kranke, er brachte die Herzen von toten Menschen sogar wieder zum Schlagen, vor unseren Augen. Spätestens da wusste ich, dass dieser Jesus die Kraft hat, die Macht hat, zu tun, was er auch verspricht und dass er es gut meint. Ich meine, nur wenn jemand Macht hat, bedeutet das ja nicht, dass er nur das Gute für den Menschen möchte. Wir haben von Anfang an gemerkt, bei ihm ist das so. Er möchte das bedingungslos Gute. Das haben wir gespürt und das haben wir gesehen. Deswegen sind wir ihm gefolgt. Aber ich will ehrlich sein, das war nicht immer leicht. Wir wurden von den Leuten oft komisch angeguckt. Uns wurde gedroht. Wir wurden ausgelacht. Und meine alten Freunde wollen mittlerweile nichts mehr mit mir und meinem Bruder zu tun haben. Sie denken, wir seien verrückt geworden, unser ganzes Leben auf diese eine Karte, auf diesen Jesus zu setzen. Und gerade in dieser Stadt, Jerusalem, wird es wieder schlimm werden. Wir waren schon ein paar Mal da. Beim letzten Mal wurden wir bespuckt. Jesus wurde sogar gedroht, dass man ihn einsperren würde. Ich muss zugeben, ich mag Jerusalem nicht. Mir ist mulmig zumute. Es war still unter uns Jüngern. Die Stimmung auf dem Weg war eigenartig. Und vor den Toren der Stadt blieb Jesus plötzlich stehen. Er holte Luft und sagte, meine Freunde, das ist das letzte Mal, dass wir zusammen unterwegs sein werden. In dieser Stadt da vorne werden sie mich nicht nur bespucken oder auslachen wie sonst, sie werden mich verklagen, verurteilen, foltern und hinrichten. 3 Tage danach werde ich von meinem Vater im Himmel auferweckt werden und das Grab wird leer sein. Moment mal, was hat er da gesagt? Das letzte Mal unterwegs? Verurteilen, foltern, hinrichten? Meint er das ernst? Jesus hatte zwar in letzter Zeit schon häufiger davon gesprochen, aber er hatte nie gesagt, wann und wo, noch nie so konkret. Ist das wirklich wahr? Wird das so kommen? Als er das ausgesprochen hatte, sah ich meinen Bruder Johannes an und ich sah seinen leeren Blick. Ich sah, dass er Angst hatte. Und wenn ich ehrlich bin, ich auch. Wir wussten nämlich beide, wenn Jesus so etwas erleiden muss, dann kann es auch uns treffen. Mittäterschaft nennt man sowas. Und auf einmal war für mich eine Frage so klar wie noch nie. Will ich das? Bin ich dazu bereit? Ist das nicht zu viel verlangt? Ich meine, klar wollen wir ihm nachfolgen und ich bin auch bereit dafür, was zu tun und auch sogar bereit dafür einzustecken, aber bin ich wirklich bereit, diesen Weg mitzugehen? Was soll ich davon haben? Ich weiß doch noch nicht mal, was kommt oder ob es sich in irgendeiner Weise lohnt. Ich sah Johannes an und wusste, dass wir in dem Moment dasselbe dachten. Und wir gingen mit unserer Angst zu Jesus hin. Jakobus, Johannes, was möchtet ihr? Sagte er. Mein Bruder schluckte. Ich sagte, Jesus, ich und mein Bruder waren eine der ersten Jünger, die dir nachfolgten. Du weißt, dass wir vieles aufgegeben haben. Aber wenn diese Stadt da vorne unser Ende ist, dann sag uns, was uns danach erwartet. Was haben wir davon, dass wir dir bis dahin nachfolgen? Kannst du uns in der Herrlichkeit, im Himmel, in deiner neuen Welt 2 gute Plätze an deiner Seite versprechen? Die Plätze links und rechts neben dir? Jesus schaute uns an. Sein Blick war warm. Mein Bruder und ich trauten uns kaum, Jesus ins Gesicht zu schauen. War die Frage denn so unverschämt? Wir wollen doch nur sicher gehen, dass sich Opfer in der Nachfolge auch lohnen. Ich meine, wenn ich schon leiden muss, dann wüsste ich gern wofür. Jesus sagte daraufhin Folgendes. Viele werden leiden. Einige von denen, die mir nachfolgen, werden ebenfalls gefoltert werden. Und andere wegen ihres Glaubens an mich sogar getötet werden. Aber welchen Lohn ihr haben werdet, das steht mir nicht zu sagen. Das ist nicht meine Aufgabe, sondern die meines Vaters im Himmel. So eine Antwort von Jesus hatte ich nicht erwartet und mein Bruder auch nicht. Wir hätten gern was anderes gehört. Irgendwas, was uns Sicherheit gibt, was uns beruhigt, was unsere Angst bekämpft. Aber bevor ich irgendetwas darauf sagen konnte, merkte ich, wie die Stimmung hochkochte, weil die anderen Jünger sich einmischten. Es wurde auf einmal laut. Einige sagten, ja, wir haben es verstanden, ihr seid ganz toll. Schämt euch, so etwas zu fragen, als ob ihr irgendwas Besseres wärt. Andere schrien uns an, nennt ihr das Gemeinschaft? Nennt ihr das in einem Boot sitzen? Die Situation schien aus den Fugen zu geraten. Plötzlich rief Jesus laut dazwischen, kommt zu mir und setzt euch. Das hatte er oft gesagt und immer wenn er das gesagt hatte, wusste ich, dass er jetzt das Wichtige sagen würde. Es wurde still. Was Jesus wohl zu diesem Konflikt zu sagen hätte? Was ich da unter euch sehen muss, tut mir weh. Einer will größer sein als der andere. Neid, besser sein wollen, keine Rücksichtnahme. Ich, so wie überall. Seht euch die Welt mal an. Die Herrscher herrschen, ohne danach zu fragen, wie es dem Volk geht. Die Mächtigen sehen nur ihren Vorteil. Die Pharaonen, die Diktatoren und Könige, die Minister. Ich sage euch, wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Es war nun totenstill. Alle schauten Jesus an. Und ich auch. Ich fragte mich, warum war seine Antwort so groß, so allgemein? Warum brachte er die Mächtigen und Großen der Welt ins Spiel? Bis mir die Antwort immer klarer wurde. Bei ihm, in seinem Reich, gelten andere Spielregeln, ein anderes Prinzip. Das Reich Jesu ist ein anderes als das, was wir gewohnt waren. Es kommt nicht mit einem neuen Machthaber. Es kommt nicht durch einen Umsturz oder durch einen Staatsstreich, nicht durch militärische Stärke oder durch Machtergreifung. Hier löst nicht das eine starke Regime ein schwächeres ab. Jesu Herrschaft ist eine dienende Herrschaft. Sie hilft, wo andere unterdrücken würden. Sie baut auf, wo andere einstürzen würden und besiegen würden. Sie interessiert sich, wo sich andere abwenden würden. Ebenso ganz anders. Und ich habe in diesem Moment mich selber mehr verstanden. Wer allzu viel Angst um sich selber hat, dem wird der Nächste mehr und mehr egal. Darüber habe ich lange nachgedacht. Wer allzu viel Angst hat um sich selber, dem wird der Nächste mehr und mehr egal. Wer nur der eigenen Angst folgt, wird nicht ins Dienen kommen. Dabei ist es ja genau das, was diese Welt braucht und was Jesus uns immer schon ganz oft gesagt hatte. Mir stand der Schweiß auf der Stirn. Mir kamen so viele Gedanken in den Kopf, auch so viele Zweifel. Kann ich eigentlich dienen? Wir waren jetzt ja schon 2 Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Kann ich eigentlich dienen? Ohne, dass es sich lohnt, also ohne, dass mir jetzt schon versprochen wird, wozu das gut ist. Kann ich das? Habe ich die Kraft dafür? Habe ich den Glauben dafür? Habe ich eigentlich den Willen, anderen zu dienen? Also das heißt für mich, eine gewisse Zeit mich zurückzunehmen und die Bedürfnisse eines anderen über die meinen zu stellen. Und ich dachte irgendwie, oh Mann, so lange Zeit war ich nun schon mit Jesus gegangen und habe doch so wenig verstanden, so wenig seine Haltung übernommen. Und dann passierte etwas, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. Es war, als wenn Jesus meine Gedanken mitgehört hätte. Als wenn Jesus mein ängstliches Herz hat schlagen hören. In diesem Moment habe ich alles andere um mich herum vergessen. Die Hitze, den schweren Weg nach Jerusalem, die anderen Jünger, selbst mein Bruder. Vor meinem inneren Auge waren da nur noch Jesus und ich. Und er sagte, auch ich bin nicht gekommen, um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus, der Diener, also Jesus, mein Diener, dachte ich in diesem Moment. Das hatte ich irgendwie anders abgespeichert. Ich hatte ihn immer mehr als neuen König, als neuen Herrscher verstanden, der die Weltgeschichte auf den Kopf stellen wird und nach alles Schlechte wegnehmen wird, dessen Reich sich immer mehr ausbreitet, weil es ein starkes Reich ist. Aber sein Auftrag war zu dienen. für andere zu leben, zu handeln, zu heilen, zu trösten, zu versorgen, zu beten und sogar zu sterben. Ich schaute Jesus in die Augen. Er sah mich an und sein Blick schien mir sagen zu wollen: Jakobus, deine Angst um dich selbst wird immer dein Begleiter sein. Lerne deine Angst anzunehmen, zu umarmen. Flüchte nicht, aber folge ihr nicht. Wenn du es mir erlaubst, dir zu dienen, wirst du auch anderen dienen können. Der Satz hatte gesessen. Wenn du es mir erlaubst, dir zu dienen, wirst du auch anderen dienen können. Ich fragte Jesus, warum dienst du? Warum das alles? Da sagte er, weil du es wert bist. Deswegen möchte ich dir dienen. Diesen Moment werde ich so schnell nicht vergessen. Wir leben ja in einer Zeit, in der Ängste wachsen. Manche würden auch sagen, in der Ängste auch geschürt werden. Ja, und es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, mit Ängsten lässt sich Politik machen und lässt sich Geld verdienen und so weiter. Und mich beschäftigt die Frage, woran erkennt man jetzt eigentlich Menschen, die sich nicht von dieser Angst leiten lassen? Woran erkennt man? Was ist das Erkennungsmerkmal? Und ich glaube, das eine, wenn nicht sogar die Antwort, das Dienen ist. Das Dienen. Angstfreiheit erkennt man daran, dass jemand, oder sagen wir mal andersrum, Angstfreiheit erkennt man nicht daran, dass jemand sagt, dass er keine Angst hat. Ja, manche sagen das ja, auch in diesen Zeiten, auch Christen, auch mit großer Vehemenz, ja, auch sehr kämpferisch. Ich lasse mir von nichts und niemandem Angst machen. Ich empfinde diese Menschen wenig überzeugend. Ich glaube, dass man Angstfreiheit daran erkennt, wie sehr jemand bereit ist zu dienen. Wer keine Angst mehr um sich selber hat, also wer wirklich keine Angst mehr um sich selber hat, ja, wer sich im Herzen aufgehoben und versorgt und getröstet weiß, wird mehr und mehr bereit sein, anderen zu dienen. Ja, also Angst möchte ja immer, wenn ich auf meine Angst schaue, auf meine inneren Ängste, Angst möchte ja immer sammeln und behalten und sichern und sich schützen und nehmen, ja, und sich in Sicherheit bringen. Ich zuerst, ja, also was wird aus mir? So. Dienen kommt aus der entgegengesetzten Richtung. So. Ich gebe ab, ich verzichte, ich stelle die Bedürfnisse eines anderen, zumindest für einen Moment, über meine eigenen Bedürfnisse. Dienen fängt zumindest gedanklich oft mit dem Satz an, mit dem Satz anfangen, ich hätte gern, Punkt, 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 oder ich würde gern, jetzt, Punkt, 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 aber er oder sie braucht gerade das und das. Ich trete zurück, ich gebe ab, ich diene ihr, ich diene ihm, ich nehme mich zurück. Die Krux an diesem Thema Dienen ist, ich kann kaum konkreter predigen als bis hierher. So, bis hierher kann man auch gut zustimmen, also kann man gedanklich nicken und sagen, ja, das stimmt, das ist alles richtig, das ist okay, also schließe ich mich an. Aber an dieser Stelle müsste sofort die Frage anschließen, was heißt das jetzt eigentlich konkret für mich? So. Wo kann oder sollte ich dienen? Ich gehe mein Leben jetzt mal durch. Ist ja nicht so, dass ich mir Situationen ausdenken muss, sondern die gibt's schon. Wo kann oder sollte ich dienen? Also mich zurückstellen, mich zurücknehmen. Zeit, die eigentlich mir gehört, die ich gerne für mich beanspruchen wollen würde, für andere einsetzen, für jemanden anderen einsetzen. Geld, das meins ist, abgeben. Kraft, die ich gerne für mich einsetzen würde, ich habe auch nicht übermäßig viel, die brauche ich selbst schon für mich, anderen zur Verfügung stellen. Und mir ist wichtig, an dieser Stelle zu sagen, es geht nicht um empfundenes Leid oder um Not, die erlebt wird. Ja? Also mit dieser Botschaft, du musst deine Bedürfnisse nach hinten, also musst hinten anstellen und so weiter. Damit könnte man auch Unrecht sogar rechtfertigen. Ja? Also wenn du leidest, dann ertrage das. Also ja, du musst auch jetzt die andere Wange hinhalten. Ja? So ist dieses Bibelzitat schon nicht gemeint und das meine ich auch nicht. Es geht mir an dieser Stelle zunächst um einen zumutbaren Verzicht. Wo kann oder sollte ich anderen dienen? Und wovon kann ich unterm Strich sagen, doch, das kann ich mir zumuten. Das kann Gott mir auch zumuten. Vielleicht fängt man mal klein an. Aber es geht nicht ohne uns. Wo kann oder sollte ich anderen dienen? Ob in dieser Gemeinde oder darüber hinaus. Möglichkeiten gibt es genug. Ich möchte euch mit dieser Frage in eine Stille schicken. Die gehört bestimmt noch weiter bedacht, auch noch zu Hause bedacht. Aber jetzt könnt ihr schon mal ein, zwei Minuten mit dieser Frage schwanger gehen und auch ins Gebet gehen. Wo kann oder sollte ich einer anderen dienen?